Meine Aufgabe ist über die CML und zwar diese Hauptthemen, Adhärenz oder Compliance, Komorbiditäten und Early Switch, also Wechsel der Therapie, wenn ein Patient eine bestimmte Remission nicht erreicht. Das haben Sie heute wahrscheinlich gehört und zum Sehen ein bisschen. Es geht da um die sogenannte myeloproliferative Erkrankung. Das heißt, wir haben hier den myeloischen Weg und wenn die Zellen nicht unreif proliferieren, also die AML, sondern reife Zellen proliferieren, handelt es sich hier um eine chronische myeloische Leukämie. Die gehört zu den sogenannten myeloproliferativen Erkrankungen. Das ist die Definition von der Erkrankung. Sie sehen hier eine klonale hämatopoietische Stammzellerkrankung, da haben Sie die halbe Antwort schon, mit unkontrollierter Proliferation myeloischer Zellen und erhaltener Differenzierung. Es macht ungefähr 15-20% aller Leukämien im Erwachsenenalter aus, gehört zu den sogenannten myeloproliferativen Erkrankungen oder Neoplasien. Und die Inzidenz ist ungefähr 1 Patient bis 2 Patienten pro 100.000 und Jahr. Sie sehen hier die Grundlage dieser Erkrankung. Das Philadelphia-Chromosom, das ist ein Austausch zwischen Chromosom 22 und Chromosom 9, wurde in den 60er Jahren in der Stadt Philadelphia entdeckt und deswegen auch Philadelphia-Chromosom. Wenn das passiert, dann entsteht ein Fusionsgen. Dieses Fusionsgen heißt BCR-ABL, wurde in den 80er Jahren entdeckt, 1986, und durch diese Entdeckung kam auch die Therapie dieser Erkrankung. Sie sehen hier, dieser Breakpoint oder Bruchpunkt kann in unterschiedlichen Regionen dieses BCR-ABL-Gens sein. Wir kennen P119, also der Bruchpunkt, der ein bisschen früher einsetzt, ist bei der akuten lymphatischen Leukämie der Fall. Dann haben wir den klassischen Bruchpunkt, das ist P210, hauptsächlich bei der CML. Und wir haben auch den sogenannten Micro-Breakpoint, P230 ist ein spezieller Bruchpunkt bei bestimmten CML-Patienten. Sie sehen hier die Prävalenz, das ist die Inzidenz plus die Dauer der Erkrankung. Die Prävalenz der CML in Europa, das sind alte Daten, aber Sie sehen hier unten, was uns erwartet, weil Gott sei Dank diese Patienten eine normale Lebenserwartung durch die neuen Medikamente haben. Wenn wir annehmen, dass die Inzidenz bei 2% ist oder bei 2 Patienten pro 100.000 beziehungsweise 1,5 Patienten, dann sind wir hier bei 2050 bei ungefähr 250, also 200 bis 250.000 Patienten. Das sind viele Patienten, die altern auch und die kommen auch zu allen anderen Kollegen, die diverse Disziplinen. Das heißt, man sollte mit dieser Erkrankung ein bisschen sich auseinandersetzen. Sie sehen hier die Chronologie der CML-Therapie seit der Entdeckung, also der erste, der es richtig entdeckt hat und das, den Begriff weißes Blutbild etabliert hat, war der Virchow, ungefähr 1850, und seit 1865 hat man versucht, diese Erkrankung zu therapieren mit Arsen. Arsen war damals das erste Medikament, heute ist auch eine moderne Therapie, gerade bei der AML. Arsentrioxid kostet 50.000 im Vergleich zu damals 3 Euro vielleicht. Dann hat man die Milz bestrahlt, weil die Milz ziemlich groß geworden ist über die Jahre. Dann hat man Busulfan und richtig ein Meilenstein war Hydroxyurea, dann die sogenannte Knochenmarkstransplantation, dann kam das Interferon, Sie sehen hier, dann ARAC, Cytarabin, und im Jahr 2001 wurde das Imatinib, das Gleevec, zugelassen und seitdem hat diese Erkrankung eine Revolution gesehen. Und Sie sehen hier, was das übersetzt bedeutet im Überleben. Sie müssen sich vorstellen, man nimmt immer das 50% der Patienten, das ist das mediane Überleben, und zieht eine Linie von oben nach unten. Und Sie sehen hier, 1983 war die Lebenserwartung mit dem Busulfan ungefähr 4 Jahre im Median. Und erst die Stammzelltransplantation bzw. Interferontherapie hat einen Riesenvorteil gebracht für die Patienten, und mit der Etablierung und Zulassung von Imatinib hat man das Mediane nicht mehr erreicht. Das heißt, die Patienten haben eine ganz schöne Lebenserwartung erfahren. Hier sehen Sie das schwedische Register für Krebsregister und davon das CME-Register. Sie wissen, die Skandinavier haben exzellente Register, also die machen es richtig und die haben auch Personal dafür, im Gegensatz zu uns. also nicht nur einen Zettel ausfüllen und wegschicken, sondern sie haben das auch ziemlich etabliert. Und Sie sehen hier, wenn man einen 65-jährigen Patienten nimmt, Frau oder Mann, hat man vor dem Jahr 2000 ein ordentliches Einbüßen an Lebenserwartung gehabt mit den etablierten Medikamenten. Erst mit dem Imatinib hat man im Jahr 2010 eine normale Lebenserwartung. 65 ist das durchschnittliche Alter von einem CML-Patienten. Sie sehen hier einen Riesenfortschritt. Das heißt, die Lebenserwartung gleicht an die normale Bevölkerung. Das ist aber nicht nur bei den alten Patienten, bei den jungen Patienten, sondern auch bei den alten Patienten. Wenn Sie sich das hier anschauen, das sind 85-Jährige, diese haben 3 bis 5 Jahre an Überleben eingebüßt vor der Ära von Imatinib, von den Tyrosinkinase-Inhibitoren, und heute haben sie eine normale Lebenserwartung. Also auch diese Patienten profitieren von der Therapie. Die IRIS-Studie oder die IRIS-Studie war die Studie, die 2001 zur Zulassung von Imatinib geführt hat, bei CML-Patienten, und die Daten waren exzellent. Ich habe Ihnen welche gezeigt. 2017 im März, also heuer, hat der Professor Hochhaus aus Jena die 10-Jahres-Daten, also das Update von 10 Jahren Imatinib gezeigt. Und wenn Sie hier sich das anschauen, das ist eine exzellente Lebenserwartung von diesen Patienten. Also die Patienten haben praktisch, sind kaum an die CML, sondern mit der CML gestorben. Und das, was er zeigen konnte, dass wenn ein Patient eine Major molekulare Remission erreicht. Was heißt das? Wenn man annimmt, wenn ein Patient kommt, dieser Patient hat 100% BCR-ABL, dieses Fusionsgen, und wenn wir es schaffen, dieses BCR-ABL unter 0,1% zu bekommen, das nennt man Major molekulare Remission, wenn die Patienten das erreichen, ja, und Ziel ist, also nach den heutigen Guidelines, spätestens nach 18 Monaten dieses Ziel zu erreichen. Wenn sie das erreichen, dann überleben 100% der Patienten. Das heißt, keiner stirbt an einer CML, wenn man die Major molekulare Remission erreicht. Allerdings ist das die halbe Wahrheit, weil nicht alle Patienten bleiben auf eine Studie. Das muss man sich immer anschauen. Wie ist die Rate der Patienten, die bleiben auf eine Studie? Und das war bei der IRE-Studie 50% oder 51%. 49% blieben nicht mehr bei dieser Studie, warum auch immer. Was ich Ihnen zeigen wollte, das sind diese 16%, die deswegen nicht bei der Studie waren geblieben sind, weil sie keine gute Remission gehabt haben. Was sind das für Patienten? Sie sehen hier Daten von Michele Baccarani, er hat eine Meta-Analyse gemacht, 2013 publiziert, viele, viele Studien, von der IRE-Studie über alle Studien, die geführt worden sind. Und er hat zeigen können, dass ungefähr 15 bis 20% der Patienten High-Risk-Patienten sind. Hochrisikopatienten sind die hohe, also eine große Milz haben, die viele Basophilen haben, Blasten, Eosinophile etc. Und diese Patienten, die haben nicht diese schönen Remissionen, die ich Ihnen vorhin gezeigt habe. Und das ist eine Studie von vielen, das ist eine Studie, die der sogenannte Dazition-Studie, da hat man Dasatinib mit Imatinib verglichen in der ersten Linie. Und Sie sehen hier, dass diese Patienten, die Hochrisikopatienten, auch wenn wir Imatinib nehmen, dass nur 38% dieser Patienten eine Major molekulare Remission erreichen. Also diese Remission, die wir unbedingt wollen, damit die Patienten eine ganz normale Lebenserwartung haben. Das war bei Dasatinib deutlich besser. So, was sagen uns die sogenannten European Leukemia Net Guidelines von 2013? Das sind bis die rezenten Guidelines, die nächsten kommen erst im 2018er Jahr. Die zeigen uns, was man erreichen sollte. Also wie gesagt, wenn man 100% BCR-ABL hat, sollte man nach ungefähr 3 Monaten unter 10% kommen, nach 6 Monaten unter 1%, das entspricht der kompletten zytogenetischen Remission, das heißt kein BCR-A, kein Philadelphia-Chromosom im Knochenmark. Und dieses Ziel da sollte man auch erreichen. Das nennt man dann MR3 oder MMR. MR4 ist, wenn man 0,01% hat. Und je tiefer, umso besser, weil wir dann irgendwann in einer TFR kommen. Es gibt auch ein Medikament, das zugelassen ist für die TFR. Das heißt, Treatment Free Remission, das ist das Nilotinib. Sie sehen hier, dass dieses Ziel, das Erreichen von unter 10% BCR-ABL, immens wichtig ist nach 3 Monaten. unter 10%, das entspricht ungefähr die komplette hämatologische Remission, das heißt Normalisierung des Blutbildes und Normalisierung der Milzgröße. Wenn man dieses Ziel erreicht nach 3 Monaten, dann hat man ein signifikant besseres Outcome als Überleben als Patienten, die dieses Ziel nicht erreichen. Das ist ganz wichtig. Das hat man auch bei der DASISCHE-Studie gesehen. Sie sehen hier, was aus den Patienten geworden ist, die nach 3 Monaten eben dieses Ziel erreicht haben. Und Sie sehen hier die P-Values, die wir normalerweise kaum sehen. Also dieses Ziel ist immens wichtig, auf das muss man schauen. Wenn man dieses Ziel erreicht hat nach 3 Monaten, dann erreicht man alle anderen Ziele. Also sowohl im Überleben als auch progressionsfreies Überleben, als auch eventfreies Überleben, als auch das Erreichen einer kompletten zytogenetischen Remission, das Erreichen einer mesomolekularen Remission und das Erreichen einer so tiefen Remission, dass man das nicht mehr messen kann. Sie sehen hier alles hochsignifikant. Das sind die Guidelines, die ich Ihnen erzählt habe, aber noch nicht gezeigt. Also hier ist das optimale Ansprechen. Nach 3 Monaten sollte man unter 10% BCR-ABL kommen, nach 6 Monaten unter 1%. Und nach 12 Monaten, also nach 18 Monaten circa unter 0,01 sollte man. Ja? Wenn man das nicht erreicht, dann muss man schauen, was die Ursache ist. Ist es eine Mutation im BCR-ABL-Gen oder ist das Medikament einfach nicht wirksam? Wie therapiere ich die CML? Die CML-Therapie ist ein integrativer Prozess. Das heißt, ich habe viele Faktoren, die wichtig sind. Es sind Faktoren, die patientenbezogen sind, wie Alter, Komorbidität, Kommedikation, Compliance, ganz wichtig, das zeige ich Ihnen noch, oder Krankheitsbiologie. Ist das eine CML in einer chronischen Phase, das ist die einfache CML, oder eine CML, die in einer Blastenkrise ist, weil nach wie vor, auch wenn man sagt, CML ist eine stupid disease, das stimmt nicht, weil nach wie vor verlieren wir 2/3 aller Patienten in einer Blastenkrise. Habe ich Mutationen? Wie ist der Risikoscore? Das ist alles wichtig. Das sind krankheitsbiologiebezogene Faktoren. Und dann gibt es therapiebezogene Faktoren wie Evidenz aus Studien und Nebenwirkungen. Und die Summe dieser Faktoren macht die sogenannte CML-Therapie im Jahr 2017 aus. Patientenbezogene oder spezifische Faktoren. Sie sehen hier, der CML-Patient ist ein älterer Patient. 64% aller CML-Patienten sind 50 und älter und dadurch auch haben diese Patienten Komorbiditäten. Das ist eine Datenhebung des deutschen CML-Registers bzw. Daten aus der CML-4-Studie. Sie sehen hier, 40% der Patienten haben zumindest eine Komorbidität gehabt. Das hat die Frau Dr. Sausserle 2015 publiziert. Was heißt das? Hier sehen Sie, dass sogar fast die Hälfte der Patienten 2 Komorbiditäten gehabt haben. Und diese Komorbiditäten sind hier aufgelistet. Unabhängig von diesen Komorbiditäten, je mehr Komorbiditäten, umso schlechter das Outcome der Patienten, unabhängig von der CML. Das ist ganz wichtig. Das heißt, auch wenn alleine die Tatsache, dass ein CML-Patient Komorbiditäten hat, wenn man 4 hat zum Beispiel, hat man ein ganz schlechtes Überleben, unabhängig von der Krankheitsbiologie selber. Jetzt kommen wir zu Compliance. Wunderschöne Daten vom David Marin aus dem Hammersmith Hospital. Der hat die Adhärenz, eine Studie gemacht, um zu schauen, wie die Compliance, damals hieß es Compliance, jetzt ist es Adhärenz der Patienten. Er hat ein System etabliert, und zwar eine Dose, die mit einem Chip versehen war. Sie sehen es hier. Ja? Und immer wenn der Patient die Dose aufgemacht hat, hat das registriert. Und das hat man übertragen können auf einen Computer und man hat geschaut, was die Patienten alles machen, wie oft sie das Medikament nehmen, wann sie das Medikament nehmen, ob sie das Medikament mehrfach nehmen vor der Kontrolle oder zu Weihnachten oder was auch immer. Das hat er sich angeschaut und gleichzeitig hat er eine Spiegelmessung gemacht. Man kann eine Talspiegelmessung machen beim Imatinib. Das war eine Imatinib-Studie. Und Sie sehen hier, und das ist ganz, ganz wichtig, wenn man 10% und mehr inadhärent ist, das heißt, das sind 3 Tabletten im Monat, dann hat man, egal wie die Erkrankung ausschaut, ein ganz schlechtes Überleben im Vergleich zu den Patienten, die Arteriendienst. Das Erreichen von den Zielen, die ich hier gezeigt habe, wie Major Molecular Remission oder tiefere Remissionen, die sind auch schlechter. Das heißt, die Adhärenz, die Compliance ist ganz wichtig. Das beste Medikament wirkt nicht, wenn man es nicht einnimmt. Und er hat sich das angeschaut, was sind die Gründe für die schlechte Adhärenz. Und zwar, es gibt Gründe, die nicht beabsichtigt sind, und Gründe, die beabsichtigt sind. Also Sie sehen hier, vergessen, ich habe es nicht genommen, ich habe zwei genommen, etc. Er hat alles Mögliche gesehen. Es gab Patienten, die, bevor sie zum Arzt gekommen sind, zwei Tabletten auf einmal genommen haben am Vortag. Manche haben zu Weihnachten gar nichts genommen und so weiter. Also es ist halt menschlich, ich habe auch noch nie ein Medikament zu Ende genommen. Viele haben es nicht genommen, weil sie eben Nebenwirkungen gehabt haben. Daraus lernen wir, dass wir die Patienten sehr ernst nehmen müssen und auch die Kleinigkeiten, wie ein einmal Durchfall, zweimal Durchfall, dreimal Durchfall etc. am Tag, das beeinträchtigt die Patienten. Für uns, vor allem wenn man schwerwiegendere Erkrankungen wie die AML auch behandelt und andere Erkrankungen auch, dann ist das jetzt einmal Durchfall, das nimmt man nicht ernst, aber für den Patienten ist das ganz wichtig und er nimmt seine Medikamente nicht. Das heißt, wir müssen ganz, ganz genau hinschauen und auch an den Patienten adaptiert die Therapie machen. Wir haben viele Möglichkeiten mittlerweile, 5 Tyrosinkinaseinhibitoren, 3 in der First Line. Das heißt, wenn ich weiß, dass der Patient sehr viel fortgeht, Vertreter ist, was auch immer, muss ich dem Patienten ein Medikament geben. Man muss irgendwann aufstehen und schlafen gehen. Das heißt, diesem Patienten das eine Medikament geben, wo es einfacher ist zu nehmen, als einen Buchhalter, der ganz genau die Medikamente ein. Also an den Patienten einfach die Therapie adaptieren. CML-spezifische Faktoren, was habe ich da? Sie sehen hier, zusätzlich zu den klassischen CML-Faktoren, habe ich hier so etablierte wie Hochrisikosituationen. Wir haben einen Sokal-Score, das kann man im Internet auch ausrechnen für jeden Patienten. Wir haben chromosomale Abnormalitäten, die zusätzlich zu dieser Filadefekt-Chromosom-Veränderung da sind, wie zum Beispiel Trisomie 8 oder Isochromosom 17, ganz schlecht. Oder sonstige. Also jede zusätzliche Aberration, Veränderung der Chromosomen, ist schon ein Warnzeichen bei der Behandlung. Dann gibt es Faktoren wie der Transkript-Subtyp, ob das jetzt B3A2 ist, B2A2. Da gibt es unterschiedliche Daten, die zeigen, dass zum Beispiel B2A2 eher schlecht ist und auf Imatinib schlechter anspricht, wie bei der Nilotinib-Studie, die gemacht worden ist, NSND. Andererseits gibt es die CML4-Studie, die gezeigt hat, dass dieser Subtyp keine Rolle spielt. Wir sind in der Lage mittlerweile auch NGS zu machen, um ganz, ganz tiefe Mutationen zu entdecken, bevor wir ein neues Medikament verschreiben. Sie sehen hier, es gibt Mutationen in dieser Nische von BCR-ABL, die die Behandlung mit einem bestimmten Medikament schwieriger macht, beziehungsweise wo die Patienten nicht mehr ansprechen. Und da gibt es so typische beim Nilotinib, beim Dasatinib, beim Bosutinib, aber auch beim Ponatinib. Und je nachdem, was man für eine Mutation hat, sollte man dann entsprechend, das ist wie beim Antibiogramm, bei den Antibiotika. Das schaut so aus, das nennt man sowas wie Abelogramm. Das sind die Mutationen, die man entwickeln kann oder haben kann vor der Therapie. Und Sie sehen hier, das Ansprechen des jeweiligen Medikaments auf grün ist gutes Ansprechen, rot ist gar nicht. Und da gibt es eine Mutation, die heißt T315i. Und wenn man die hat, spricht man nur auf das Ponatinib, alle anderen funktionieren nicht. Leider ist das nicht so einfach, weil es gibt auch Mutationen, Doppelmutationen, kombinierte Compound Mutations innerhalb eines Gens und da funktioniert auch dieses Medikament nicht. Also das ist ganz wichtig zu machen bei resistenten Patienten oder Patienten, die mit einer Blastenkrise kommen oder akzelerierten Phase. Jetzt zu therapiespezifischen Faktoren. Ich habe Ihnen das Imatinib gezeigt. Die anderen zwei Medikamente, die zugelassen sind für die First-Line-Therapie, sind Nilotinib und Dasatinib. Die sind viel stärker als das Imatinib. Die wirken auch bei bestimmten Mutationen nicht oder wirken schon, je nach Abelogramm, das muss man wissen. Und da gibt es Standarddosierungen beim Nilotinib 300 Milligramm zweimal täglich in der First-Line-Therapie und 400 Milligramm in der Second-Line-Therapie. Und bei Dasatinib ist einfach 100 Milligramm pro Tag, einmalig, hier zweimal täglich. Und das sind die Remissionen bei den Patienten, die resistent sind bei, auf Imatinib. Wichtig ist zu unterscheiden zwischen Resistenz und Intoleranz. Intolerante Patienten können mit jedem Medikament behandelt werden. Resistente Patienten sind schwieriger, weil sie eher schlechteres Outcome haben als die anderen Patienten. Sie sehen hier, mit diesen Medikamenten in der zweiten Linie kann ich doch trotzdem ein gute Remission erreichen, wenn sie auf Imatinib nicht ansprechen. Und man hat hier einen Algorithmus, Sie sehen hier Unterscheidung zwischen Resistenz und Intoleranz. Wenn ich mit Imatinib beginne, dann kann ich bei der Resistenz Nilotinib, Dasatinib oder Bosutinib geben. Bei der Intoleranz kann ich alle drei auch geben. Und wenn ich aber mit den Second Generation in der ersten Linie beginne, dann muss ich immer schauen, dass die jungen Patienten zumindest eine HLA-Typisierung gemacht wird bei denen und die Stammzelltransplantation zumindest andenken. Ist noch nicht notwendig gleich am Anfang, aber ab der zweiten Resistenz sollte man daran denken. Und das Ponatinib ist ab der dritten Linie zugelassen, beziehungsweise ab der zweiten Linie, wenn man erst Second Generation Firstline macht. Wie ist die Behandlung der CML im Jahr 2017? Was ich Ihnen nicht erzählt habe, ist, dass wir mittlerweile auch Medikamente absetzen bei Patienten, die längere Zeit eine sehr tiefe Remission haben, zum Beispiel 5 Jahre und eine Remission von MR4, also unter 0,01. Da kann man schauen, ob der Patient bei diesem Patienten die Therapie absetzt. Aber nur bei den Patienten, die nicht resistent sind. Die Strategie 1 ist, ich mache eine Dauertherapie. Das heißt, von Anfang an will ich nicht absetzen. Da ist Imatinib, vor allem weil es generisch geworden ist und sehr billig, bei jedem Patienten zu geben, mit der Ausnahme eines jüngeren Patienten, der einen hohen SOCA-Score hat, also Hochrisikopatienten. Woran man denken sollte aber, ich habe Ihnen gezeigt, die 3-Monats-Daten, ein ehrliches Switch zu machen, wenn der Patient nicht anspricht bei Monat 3, sollte man daran denken, es ist mittlerweile ein Muss, spätestens bei Monat 6, dass man diesen Patienten eben switcht zu einer Second-Generation-Therapie. BCR-ABL-Messungen sollte man nach einem Monat, 3 Monaten und je nach Dynamik des BCR-ABLs 5 und 6 Monaten machen, um zu schauen, ob der Patient geswitcht werden soll oder nicht. In der zweiten Linie sollte man die Komorbidität der Patienten und die Biologie der Erkrankung im Kopf haben, Mutationen machen, Analysen machen und dann eben Second-Generation-TKI geben. Wenn aber ein Second-Generation-Firstline gegeben worden ist, kann man hier an Ponatinib auch denken. Wichtig ist die Unterscheidung zwischen Resistenz und Intoleranz. Intolerante Patienten sind keine Risikopatienten, die vertragen das Medikament einfach nicht. In der dritten Linie bei Resistenz an Ponatinib denken, Low-Level-Mutation, also die Analyse machen mittels einer NGS, das können wir im Hanusch-Krankenhaus zum Beispiel machen, und ab der Blastenkrise oder akzelerierten Phase oder zweiter Resistenz sollte man eine HLA-Typisierung machen und Spendersuche einleiten, vor allem wenn die Patienten jung sind, klarerweise. Die Strategie 2 ist, wenn ich von Anfang an das Medikament absetzen möchte, da gibt es die Zulassung von Nilotinib dafür, das heißt, junge Patienten, die auch fit sind, keine Komorbiditäten haben und zum Beispiel Frauen mit Kinderwunsch, da kann man diesen Patienten kann man Second Generation in der ersten Linie geben, eine schnelle, tiefe Remission erreichen und nach einer Konsolidierungsphase von einem Jahr eben die TFR, die Treatment-Free Remission, die therapiefreie Remission probieren. Wir wissen von den Daten, vor allem bei der Second Generation, dass 50% der Patienten auch nach 2 Jahren ohne Therapie bleiben. Das ist viel. Wir müssen aber eben auf die neuen ELN-Empfehlungen warten. Die kommen im Frühjahr 2018. Und meine Message ist, niemals bei resistenten Patienten eine TFR machen ohne Studien. Was man machen sollte bei allen Patienten, vor allem die mit Komorbiditäten kommen, ein Herzecho, EKG, weil viele Medikamente machen eine QT-Verlängerung. Das heißt, das muss man ausschließen von Anfang an. Ein ABI-Test, also um zu schauen, ob hier irgendwelche PAVK-Patienten sind, damit man die richtige Therapie macht. Karotis-Doppler, HbA1c, weil viele auch ein Stoffwechsel, zumindest ein Passagier, eine Stoffwechselveränderung ausmachen können. Hepatitis-Serologie, sogar das Imatinib kann eine Hepatitis-B-Reaktivierung machen. Viele Tyrosinkinase Adenosintrinase auch, Leberfunktionsparameter, Bilirubin, Lipase, Amylase, Fett- und Cholesterinstoffwechsel. Das ist ganz wichtig. Ja? Und eben die Therapie dieser Komorbiditäten anfangen, wie Thromboas, Statine etc. Das ist immens wichtig für die Therapie der Patienten und eben die Patienten so behandeln wie je nach Komorbidität. Und da gibt es genug Daten darüber. Wir sind in der glücklichen Lage, seit 2001 hat man gedacht, wir haben den Krebs besiegt. Es blieb leider bei der CML hauptsächlich. Sie sehen hier, wir sind in der glücklichen Lage, dass wir 5 Medikamente haben und jede Menge Generika. Die Therapie ist billiger geworden, Gott sei Dank, blieb aber auch sicherer. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Mir war nicht klar, dass noch immer 2/3 an der Blastenkrise sterben.
Ja.
Und nach welcher Zeit? Also ist es so, dass man das nach hinten verschiebt?
Naja, das ist leider so. Es gibt 2 Blastenkrisen. Es gibt Blastenkrisen, die kommen mit einer Blastenkrise. Und es gibt Blastenkrisen, also primär Blastenkrisen, es gibt Blastenkrisen, die man entwickelt über die diversen Resistenzen. Die sind schlechter, klarerweise. Ja. Es ist nach wie vor so, dass in der Blastenkrise die Transplantation bei jungen Patienten das Einzige ist, was wir haben. Patienten, die eine Blastenkrise haben und eine T315i-Mutation haben, die gehen besser, weil wir eben das Bonatinib haben. Vorausgesetzt, sie haben keine Compound-Mutation mit 255er-Mutation. Das heißt, da muss man auch unterscheiden. Es ist leider so, dass die Chemo nach wie vor nicht wirkt. Das heißt, wenn Sie Glück haben, manche sprechen auf der T315i, sprechen gut an und dann bleiben sie eine Zeit. Aber die Transplantation ist nach wie vor das Einzige, was wir machen können für die Heilung. Ja? Das heißt, wichtig ist bei der Blastenkrise von Anfang an, um zu schauen, welche Mutation vorliegt, weil 2/3 aller Blastenkrise-Patienten bereits eine Mutation vor der Therapie haben. Und man kann dann spezifischer mit einem Medikament behandeln, bevor man irgend alles probiert. Ja, aber leider.
Vielleicht müssen wir da ein bisschen präzisieren. Du hast nicht gemeint, 2/3 der CML-Patienten kriegen eine Blastenkrise und versterben.
Nein, überhaupt nicht.
Sondern 2/3 der Patienten mit Blastenkrise überleben diese Blastenkrise nicht.
Ja. Also die Blastenkrise entwickeln sehr, 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 sehr wenig CML-Patienten.
Kannst du das prozentuell vielleicht noch
ungefähr prozentuell, abschätzen? Es gibt keine größeren, gröberen Daten. Also prozentuell sind das wahrscheinlich 2% oder 3%. So ungefähr. Das sieht man kaum. Ja, aber wir haben jetzt aber ungefähr 2016 3 Patienten gehabt im Hanusch-Krankenhaus. Wobei einer eben die T315i hat und wunderbar auf Siklusi geht. Also das ist keine böse Mutation, es ist nur eine Mutation, wo die anderen Medikamente nicht wirken. Das muss man auch dazu sagen.
Du hast das sehr schön gebracht. Es gibt doch einen guten Teil der Patienten, wo du sagen würdest, ja, Imatinib ist eigentlich die richtige Erstlinientherapie. Wir müssen halt nur diese Milestones erfüllen und dann gegebenenfalls schnell auf einen anderen Tyrosinkinase-Hemmer umsteigen. Wie viele Patienten, jetzt könntest du das abschätzen, wie viel Prozent der Patienten würden von dir Gleevec bekommen oder Imatinib und wie viele Patienten würden einen neueren Tyrosinkinase-Hemmer bekommen?
Es ist so, ich habe, also da kann ich es mit mehreren Daten beantworten. Es ist so, wir haben keine einzige Studie, die zeigt, dass eine Imatinib-Firstline-Therapie plus Early Switch schlechter ist als Second-Generation-Firstline. Gibt es nicht. Es gibt eine Studie, die wird jetzt gemacht, beim Professor Salio in Italien. Der macht das mit Nilotinib-Firstline versus Imatinib-Switch zu Nilotinib. Aber die Daten kriegen wir erst in 3-4 Jahren. Das ist Nummer 1. Nummer 2, die meisten Patienten sind älter. Das heißt, ich muss wissen, was ich will. Will ich eine Therapie haben, wo der Patient eine Dauertherapie hat, vor allem bei den Low-Risk-Patienten, die gehen wirklich gut. Die High-Risk-Patienten sollte man mit einem Second-Generation-Firstline machen. Da sind die Daten sowohl von Nilotinib als auch von Dasatinib viel besser. Man muss nur wissen, dass diese Medikamente von der Toxizitätsseite her toxischer sind als das Imatinib. Beim Imatinib haben wir mittlerweile 16 Jahre Imatinib-Daten. Ja. Bei den anderen haben wir auch 10 Jahre Daten teilweise oder 6 Jahre Daten. Das heißt, ich muss wissen, wie die Komorbidität des Patienten ist und was ich erreichen möchte. Für mich ist die High-Risk-Situation der einzige Grund, warum ich bei den Patienten, wo ich eine Dauertherapie machen möchte, mit Second Generation First Line mache. Anders ist, wenn ich absetzen möchte, warum auch immer, habe ich eine Patientin, die ist jung und die hat einen Kinderwunsch und die hat noch eine Lebensplanung und ich will bei dieser Patientin das Medikament bei den Ines Stop und Ines Freedom Studien waren es 36 Monate und dann hat man es abgesetzt. Bei allen Studien mit Imatinib, also sei es jetzt die Eurosky-Studie, STEAM-Studien, waren es durchschnittlich, also bei den meisten Patienten waren es sogar 5 Jahre und mehr, teilweise 8 Jahre. Also die Patienten, die 8 Jahre Therapie gehabt haben, 5 Jahre Tiefenremission gehabt haben, die haben eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass sie nicht relapsieren. Das mit dem Imatinib erreicht bei den Hochrisikopatienten keine TFR.
Darf ich noch kurz nachhaken bei den Toxizitäten? Kannst du vielleicht ganz kurz sagen, wie sich die Toxizitäten unterscheiden bei diesen drei Tyrosinkinase-Hämmern, die man Firstline geben kann?
Ja, es ist so, wenn wir das Dasatinib nehmen, das sind Patienten, die, da muss man wissen, zum Beispiel, dass die Nebenwirkungen sind Pleuraergüsse, hauptsächlich Pleuraergüsse, aber auch pulmonale Hypertonien bei wenig Patienten, aber doch. Das heißt, Patienten, die eine COPD haben, ja, sollte man nicht mit Dasatinib, außer ich habe es nicht, ganz nicht anders wegen der Mutation. Beim Nilotinib sind das zum Beispiel Diabetes mellitus, das kann zumindest passagier oder für einige Zeit da eine Entgleisung vorkommen, da muss man ein bisschen anders therapieren und PAVK, also kardiovaskuläre Events, das gilt auch für Ponatinib. Also da auch genau hinschauen, was habe ich für eine Komorbidität, also zum Beispiel kardiale Patienten, PAVK-Patienten, sollte man Dasatinib bevorzugen im Vergleich zu Nilotinib, bei COPD eher Nilotinib als Dasatinib. Ab der Resistenz muss man alles abwiegen dann. Ja? Muss man die Komorbiditäten-Therapien, das habe ich gezeigt. Also man sollte schon Voruntersuchungen machen, bevor man eine ordentliche Anamnese, bevor man einen Patienten mit diesen Medikamenten therapiert.
Also weil ein Twitter ist, Begleittherapien oder alternative Therapien, da kommt es eigentlich vor allem darauf an, Begleiterkrankungen gut einzustellen in die CML-Therapie.
Zum Beispiel Hypertonie, wenn einer zum Thromboas braucht, sollte man Statine zum Beispiel, da muss man auch wissen, was für Statine, weil da gibt es auch Interaktionen. Das heißt, die Komorbiditäten sollte man auch mittherapieren und ein ordentliches Monitoring machen. Mhm. Also nicht warten, bis die PAVK da ist oder der pulmonale Hypertonie, sondern vorher schon genau hinschauen und eben wechseln. Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir wechseln können. Mhm. Ja, wir haben 5 Medikamente zur Verfügung.
Dann gab es eine Frage noch zur allogenen Stammzelltransplantation. Ich glaube, du hast das klar beantwortet. Eigentlich die einzige Indikation ist dann die akzelerierte Phase der Blastenkrise, wo man
akzelerierte Phase nicht, da gibt es schöne Daten, die zeigen, dass bei der akzelerierten Phase der Transplantation, zumindest bei T315, gleich gut ist mit dem Ponatinib. Ab der Blastenkrise ist die Transplantation ein Muss, bei denen, die es machen können. Man kann bridgen, man muss es nicht gleich machen. Man kann ein Medikament geben und schauen, dass der Patient wieder in eine chronische Phase kommt, dann hat man eine Pole Position sozusagen, eine Pole Position für die Transplantation. Das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, man muss nicht gleich transplantieren, man kann bridgen, also überbrücken mit einem Tyrosinkinase-Inhibitor.
Aber diese kleinen Gruppen sind eigentlich die einzige Indikation. Die chronisch-myeloische Leukämie war ja früher quasi die Hauptindikation für die allogene Transplantation, aber diese Zeit ist komplett
vorbei. Ich habe von der EBMT ein Slide gehabt, habe ich aus Zeitgründen nicht drinnen, das geht so schön runter. Also ab 2001 ist die Transplantation fast ganz unten bei 1%.
Okay.